Vor genau einer Woche um diese Zeit, da wurde das Ampel-Aus besiegelt. Olaf Scholz und Christian Lindner seitdem ziemlich beste Feinde. Der Bundeskanzler verteidigte heute im Bundestag den Rauswurf des Finanzministers, der wiederum von einer Befreiung sprach. Eine Debatte war das, geprägt von Wahlkampftönen. Auftakt für das Duell Scholz gegen Merz mit Adjutant Söder. Bis zur Wahl schärft nun jede Partei wieder ihr Profil. Und nach der Wahl, da kommt es dann auf Kompromissfähigkeit an. Und müssten oder könnten nicht ein paar Dinge doch noch schnell gemeinsam geregelt werden im Sinne der Bürger? Regierung ohne Mehrheit. Wer führt Deutschland aus der Krise?
Phoenix-Runde.
Ich will vermeiden, dass es zu Verteilungskämpfen jeder gegen jeden kommt. Ich will nicht, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird. Ich will, dass unser Land und unsere Demokratie stark bleiben.
Und so wie Sie auch versuchen, Zusammenhalt zu suggerieren und trotzdem und gleichzeitig das Land tief spalten. Sie spalten das Land, Herr Bundeskanzler.
Und daher machen wir nicht mit, das kann ich gleich schon mal sagen. An diesem Wettbewerb, wer redet Deutschland schlechter? Nein, es geht jetzt darum, wer macht Deutschland stärker in diesen schwierigen Zeiten.
Die Regierung Scholz ist auch daran gescheitert, dass wir im Kabinett nicht mehr über dasselbe Land gesprochen haben. Wer schon die Herausforderung nicht gemeinsam beschreiben kann, der musste an ihrer Bewältigung scheitern.
Ja, herzlich willkommen zur Phoenix-Runde. Setzen wir diese Debatte fort mit diesen Gästen. Für die SPD ist bei uns die stellvertretende Parteivorsitzende und Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Clara Geiwitz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Für die CDU begrüße ich Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion und die Schatzmeisterin der Partei.
Guten Abend.
Für Bündnis 90 Die Grünen, Anton Hofreiter, er ist Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestages. Und für die FDP, Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und erster parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Frau Geiwitz, das war nun eine Woche nach diesem Ampel-Aus. Eine Woche, wo wir auch eine unwürdige Debatte über diesen Termin erlebt haben. Jetzt war das wieder eine Debatte, ja, mit Wahlkampftönen, mit Angriffen. Was glauben Sie eigentlich, wie das bei den Bürgern ankommt?
Also ich würde das heute ein bisschen anders einschätzen. Auf der einen Seite, klar, es war der Auftakt zum Bundestagswahlkampf, aber es wurde auch deutlich die starke Rolle des Deutschen Bundestages, weil wir hatten ja beides. Wir haben in der Debatte gesehen, dass man ganz klar auch Positionen bezogen hat zwischen den einzelnen Parteien. Es wurde auch deutlich, dass die Regierung geplatzt ist, nicht weil Christian Lindner und Olaf Scholz sich nicht mehr leiden konnten, sondern ganz klare auch inhaltliche Unterschiede in der Einschätzung da waren. Aber es gab auch gerade von den Fraktionsvorsitzenden auch das deutliche Bekenntnis zum Beispiel jetzt zur Resilienzstärkung des Bundesverfassungsgerichtes. Man hat sich innerhalb einer Woche gemeinsam auf das weitere Verfahren zur Auflösung des Bundestages geeinigt. Also insofern war das heute auch eine starke Stunde des Parlaments.
Da, so sehen Sie es. Okay, Frau Klöckner, Ihr Parteivorsitzender Merz war ziemlich scharf. Er hat dem Bundeskanzler vorgeworfen, wir haben es eben gesehen, Sie spalten das Land. Warum dieser scharfe Ton?
Ich würde den jetzt nicht als scharf bezeichnen. Er beschreibt etwas, was durchaus der Fall ist. Die Regierung ist auseinandergebrochen. Es war gar nicht so die Frage, ob sie bricht ab einem gewissen Punkt, sondern wann. Und ich würde es auch nicht so machen, wie es der Kanzler gemacht hat, dass es allein dem Christian Lindner überbordet und dann auch nochmal so nachgetreten ist. Das war nicht gut. Also so eine Tonalität durch einen Kanzler zu setzen zu Beginn des Wahlkampfes, das ist, glaube ich, sicherlich nicht gut. Und dann das mit dem Thema Spalten. Diese Regierungspolitik hat schon dazu geführt, dass Bürger sich abgewendet haben. Das hat es noch nie gegeben, dass eine Bundesregierung so eine niedrige Zustimmungsrate hatte. Und es gibt so ein paar Punkte, wenn es zu viel ist, ist es eben ab. Und das heißt, es ist wie bei einer Schraube. Es hat begonnen oder war ein Teil, Höhepunkt war zum Beispiel das Thema, in den Heizungskeller reinzugehen zu den Leuten. Und dieses Spalten, also das Thema beim Selbstbestimmungsgesetz, bei Cannabis, bei vielen anderen Sachen, ich glaube, das sind so Punkte, die klar geworden sind. Und
da finde ich,
hat Friedrich Merz recht.
Da kann man ja sachlich darüber sprechen. Und Sie empfanden das nicht als zu scharf.
Ich habe die Rede gehört heute in kompletter Länge. Und die hatte beides natürlich, im Übrigen auch wie die Rede des Kanzlers. So eine Rede, wenn die Leute nicht wegnicken sollen, hat schon eine gewisse Dynamik. Das heißt, auch natürlich die eigenen Positionen zu sagen, aber auch zu sagen, was man beim anderen nicht gut findet und was man dann selber auch vorschlägt. Und Friedrich Merz hat eigene Vorschläge gemacht. Er hat beschrieben, wie der Zustand ist. Und der Zustand ist ja nicht so, dass das irgendwie ein normaler Vorgang gewesen ist, was passiert ist.
Herr Hofreiter, wie sehen Sie es jetzt nach einer Woche, wo man auch ja schon sowieso viel miteinander debattiert hat? Ist das jetzt, war das heute so ein Vorgeschmack auf so einen Wahlkampf, der dann vor allen Dingen einen, ja, zwischen Merz und Scholz sich abspielen wird?
Ich weiß nicht, ob sich der Wahlkampf vor allem zwischen Merz und Scholz sich abspielen wird. Das wird sich natürlich die Union und die SPD wünschen. Aber es gibt ja noch ein paar andere demokratische Parteien. Deswegen möchte ich das, glaube ich, wird das nicht passieren. Und wo ich Ihnen recht geben muss, das Gezerre um den Wahltermin war wirklich unwürdig. Da hat der Kanzler keine gute Figur abgegeben, aber auch die Union hat eine richtig schlechte Figur abgegeben mit den Angriffen auf die Bundeswahlleiterin. Nämlich, das ist ja im Grunde das, was in den USA passiert ist, dass man nicht mehr über die politischen Inhalte gestritten hat, sondern technische Vorgänge und Institutionen des Staates hochpolitisiert hat, die im Grunde technisch sind. Und ich glaube, der Bundeswahlleiterin war, ich glaube, die wusste gar nicht, was da mit ihr geschieht, dass da ein paar technische Aussagen so hochgezogen worden sind. Und ich glaube, das wäre gut, wenn man das sein lassen würde, dass im Bundestag harte politische Auseinandersetzungen gibt. Das finde ich völlig in Ordnung. Man sollte halt bloß immer aufpassen, ob man nicht Institutionen des Staates beschädigt, die im Grunde nicht politisch sind. Und das schadet am Ende allen demokratischen Parteien, wenn man das macht.
Mhm. Herr Vogel, man sah heute schon stark Herrn Lindner sich Richtung Herrn Merz bewegen, miteinander reden. Die saßen da so nebeneinander. Ist das was, worauf Sie sich jetzt so einstellen, dass die Union Ihr natürlicher Partner wird?
Nee, wir sind ja eine eigenständige Partei. Aber die Herausforderungen, vor denen unser Land steht, sind ganz aktuell und ganz drängend natürlich in erster Linie ökonomische. Daran, dass da die Vorstellungen zu weit auseinander lagen, das ist ja, glaube ich, auch im Kern, woran diese Koalition jetzt gescheitert ist. Und dass da die Gemeinsamkeiten zwischen Union und FDP größer sind, das ist jetzt auch bekannt und kann niemanden überraschen. Aber wir werden im Wahlkampf jetzt natürlich erstmal dafür werben, dass es eine möglichst starke FDP gibt. Denn wenn man sich die Perspektive der Alternativen anschaut, also die Union liegt ja in Umfragen sehr weit vorne. Das heißt, es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch nach dem Wahlkampf vorne liegen wird. Friedrich Merz vielleicht in der Perspektive ist, die Regierung zu bilden. Da macht es ja schon einen Unterschied, ob man dann die Perspektive Schwarz-Grün oder gar eine neue große Koalition hat oder eben einen echten Aufbruch. Und dafür werden wir uns einsetzen.
Und heißt das auch, dass Sie bestimmte Projekte dann nicht mehr jetzt mit unterstützen würden? Also sind Sie jetzt schon sozusagen so weit weg von der ehemaligen Ampeln?
Na, es gibt ja für die Restkoalition im Bundestag keine Mehrheit mehr. Mhm. Und genau für diese Fälle hat ja auch unser Grundgesetz den Fall der Vertrauensfrage vorgesehen, der dann zu einer Neuwahl führt. Und das passiert jetzt. Und ich glaube, es ist gut, dass das jetzt bald passiert. Bis dahin ist natürlich der Bundestag handlungsfähig. Die Koalition hat keine handlungsfähige Mehrheit mehr im Bundestag, aber der Bundestag als Institution ist handlungsfähig. Und was zum Wohl des Landes erreicht werden kann, das schauen wir uns natürlich an. Ich mache mal ein Beispiel, das habe ich heute auch im Bundestag genannt. Alle vier Fraktionen, die hier sitzen, haben ganz unabhängig von Koalition und Opposition in den letzten Wochen schon was vorangebracht, was ich für ganz wichtig halte. Nämlich, dass die bewährte Stellung unseres Bundesverfassungsgerichts und seine Unabhängigkeit in die Verfassung geschrieben wird. Ich bin sehr dafür, dass wir das gemeinsam, das können wir auch nur gemeinsam, weil wir Verfassung ändern müssen, noch ins Grundgesetz schreiben und die nächsten Wochen den handlungsfähigen Bundestag dafür nutzen. Und ich finde gut, wenn alle signalisieren, dass das passieren wird.
Also das ist ein Punkt, wo Sie sagen, da sind Sie gemeinsam dabei. Und der Kanzler hat heute auch gesagt, Frau Geiwitz, wir können handeln. Aber was jetzt abgesehen von diesem Punkt, was kann denn die rot-grüne Minderheitsregierung jetzt noch umsetzen? Wie handlungsfähig ist sie denn tatsächlich noch?
Also ich glaube, dass wir in Deutschland ja wenig Erfahrung haben mit Minderheitenregierungen. Die gibt es in anderen Ländern in Europa, auf der Welt schon länger. Und man muss wirklich verstehen, dass die Logik sich umdreht. Also in der Vergangenheit, wenn man die Mehrheit im Parlament hat, ist etwas, was im Kabinett beschlossen hat, so gut wie sicher, dass es dann auch kommt, mehr oder weniger verändert durchs Parlament. Und jetzt muss diese Regierung sich jedes Mal neu für einzelne Projekte eine Mehrheit im Parlament suchen. Das ist halt die Ruhezeit auch des Parlaments innerhalb von Minderheitenregierungen. Deswegen hat mich das schon sehr optimistisch gestimmt, dass man trotz der aufgeheizten Situation, zum Beispiel bei dem Punkt, den Herr Vogel genannt hat, jetzt heute auch in der Debatte klar gesagt hat, das gilt nach wie vor. Und die Union hat ja gesagt, wenn feststeht, wann die Neuwahlen kommen, könnten sich der einen oder anderen Frage auch widmen und der Diskussion offen gegenüberstehen. Und die alte Ampelkoalition hat ja immer noch die gleiche Anzahl von Abgeordneten. Das heißt, wenn die FDP Dinge jetzt immer noch gut findet, die sie mit uns im Kabinett beschlossen hat, ist natürlich die Mehrheit noch da, wenn zugestimmt wird.
Aber die Union sagt ja ganz klar, es muss auf jeden Fall erst die Vertrauensfrage gestellt werden. Das soll dann am 16. Dezember im Parlament geschehen. Warum sind Sie nicht bereit, vorher Dinge mitzutragen, die Sie eigentlich gut finden? Wie zum Beispiel das Deutschland-Ticket.
Naja, das wird auch so nicht in Frage gestellt. Das ist ja recht sicher. Die Frage ist ja eine andere. Ein Vorher besteht ja nicht nur aus jetzt den Wochen zum 16. Dezember hin. Ein Vorher gab es 3 Jahre auch vorher. Und da haben wir sehr kluge und gute Vorschläge auch gemacht. Die wurden immer abgelehnt. Und jetzt ist eine Regierung gescheitert unter der Führung von Herrn Scholz. Er hat es nicht hinbekommen. Und jetzt muss man natürlich auch sehr klar sagen, innerhalb einer Woche oder 2 oder 3 Wochen ist jetzt nicht plötzlich irgendeine Unions- oder eine Oppositionsfraktion der Ersatzspieler für eine bisherige Politik.
Also jetzt haben wir Sachen doch sinnvoll sind. Und
also ja, die muss man ja erstmal prüfen, ob sie sinnvoll sind. Also wer beurteilt, was sinnvoll ist. Das muss man ja dann auch mal besprechen. Also wenn wir uns jetzt mal das Wachstumspaket anschauen, 49 Punkte seit Juli in der Koalition nicht vorangebracht, dann muss man sich das erstmal auch anschauen, denn dann sind wir ja nicht nur Vollzugsorgan von einem Wunsch eines ehemaligen oder einer ehemaligen Koalition, weil dann muss man mal in ein paar andere Sachen reingehen. Vielleicht gibt es ja auch Punkte, die wir für wichtig finden, die jetzt noch umgesetzt werden müssten, wo es dann auch Kompromisse geben muss. Also kurzum, Verantwortung tragen wir alle. Ich bin mir sehr sicher, dass das Thema Bundesverfassungsgericht wird laufen oder dort, wo es zum Beispiel auch ganz klare Stichtage gibt, wo man auch formal und auch technisch entscheiden muss, dass man da zusammenkommt. Es war ja schon ein Auftakt, das war schon bemerkenswert, dass der Kanzler die Entscheidung, wann die Vertrauensfrage stattfindet, dann plötzlich den Fraktionen rübergeschoben hat. Das hat es ja so auch noch nicht gegeben.
Mhm. Ich dachte, Sie wollten aber zu sagen. Ja,
gerne. Also ich kann es auch mal umdrehen. Also die unsere politische Kultur in Deutschland und das Grundgesetz ist auch ausgelegt und ist, glaube ich, auch ist gut auf klare Koalitionsmehrheiten. Die gibt es nicht mehr im Deutschen Bundestag. Und deshalb ist, glaube ich, gut, wenn jetzt bald einfach die Bevölkerung entscheiden kann, welche Richtung soll das Land nehmen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit für eine neue Mehrheit und dann hoffentlich für die Wirtschaftswende, die wir brauchen. Aber ich drehe es mal um. Wir werden auch als Freie Fraktion selber Dinge in den Bundestag einbringen. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Unter dieser Wachstumsinitiative, wo ich sehr mich geärgert habe, dass seit Juli bis November das bis heute nicht vorliegt, war zum Beispiel vereinbart, dass das Lieferkettengesetz, das deutsche, weil es sehr bürokratisch ist, ausgesetzt wird. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir als Freie Demokraten das im Bundestag einbringen als Gesetzentwurf. Und wenn dann SPD und Grüne sagen, und die Union ist ja auch dafür nach meiner
die
Kenntnis.
Die AfD hat auch schon einen Antrag gestellt, dieses Lieferkettengesetz
abzuschaffen. Aber wenn SPD und Grüne dann sagen, wir stehen zu der Vereinbarung und die Union ist ja auch dafür, dann hätten wir eine Mehrheit von 4 demokratischen Fraktionen. Also sowas ist denkbar, aber das wird jetzt ein sehr kurzer Zeitraum sein. Und worum es geht, ist, dass wir eine klare Mehrheit nach dem 23. Februar kriegen, wo die Bevölkerung entscheiden kann, welche Richtung das Land nehmen soll.
Sie sind ja so optimistisch, dass Sie bei den Umfragen stehen, sehr nicht so gut darf bei der FDP. Oder ist ja die Frage, ob Sie die 5%-Hürde schaffen, dass Sie da wieder gut in den Bundestag kommen.
Also ich erlebe jetzt seit dem letzten Mittwoch, dass in 3 Umfrageinstituten wir jetzt wieder über die 5 hochgegangen sind. Und wir haben bis heute allein 1500 Neueintritte in die FDP. Also ich erlebe sehr viel Zustimmung, die gerade jetzt kommt, wo es drauf ankommt. Wer soll im nächsten Parlament wie stark sein? Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Herr Hofreiter, wie ist es bei den Grünen? Gibt es auch Parteieintritte, habe ich gelesen, seit dem Ampel aus. Also gibt es da auch Erleichterung letztendlich, dass man da raus ist? Dass es zu Ende ist?
Ich glaube, es gibt keine Erleichterung darüber, dass die Regierung zu Ende gegangen ist. Aber wir haben extrem viele Neueintritte. Wir haben 5.500 bis gestern gehabt, also was extrem viel ist. Deshalb kann man es durchaus so interpretieren, dass ein Schwung Leute erleichtert sind. Man kann es auch so interpretieren, dass ein Schwung Leute uns unterstützen wollen für den Wahlkampf. Aber ich glaube, man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass auch durch eine Neuwahl eine ganze Reihe der ganz großen Herausforderungen nicht weggehen. Die sind ja nicht verschwunden dadurch. Der Krieg in Europa den Russland führt, ist nicht verschwunden. Die hybriden Angriffe sind nicht verschwunden. Die Klimakrise ist nicht verschwunden. Unsere kaputtgesparte Infrastruktur ist nicht verschwunden. Unser massives Defizit bei der Digitalisierung ist nicht verschwunden. Das ist ja alles nicht weg dadurch. Und ich glaube, man sollte sich einfach mal ehrlich machen. Wir hatten halt 16 Jahre, wo wir vielleicht ganz gutes Politikhandwerk, aber inhaltlich die ganzen notwendigen Fragen nicht angegangen sind oder wenn dann in die falsche Richtung, dass man das Land massiv abhängig gemacht hat von russischen fossilen Energien. Und all diese Aufgaben müssen halt jetzt weiter angegangen werden. Und gerade wenn ich an die äußere Sicherheit denke, da wäre es halt schon gut, wenn man noch ein paar Entscheidungen jetzt treffen würde, nämlich bis dann eine neue Regierung und eine neue Mehrheit gibt, da können ein paar Monate vergehen und Russland ist gerade so aggressiv unterwegs, dass da ein paar Monate halt auch ein Riesenproblem sein können.
Herr Hofreiter, dann müsste man, wenn man äußere Sicherheit anspricht, dann müssen wir aber bitte auch über die innere Sicherheit und auch über das Thema Migration sprechen. Denn das ist ja auch der Punkt. Wer nicht handelt oder wer ständig verzögert, wer hier nicht klar macht, auch in welcher Situation und Belastungssituation unsere Kommunen gerade sind, auch was das Thema Migration angeht, der spielt am Ende der AfD oder auch dem BSW in die Hände.
Da beim Thema Migration gab es ja eine große Bewegung von allen Seiten. Aber ich würde eigentlich ganz gerne mal eben bei dem Punkt Ukraine bleiben. Da hat der Kanzler, Frau Galwitz, heute sehr klar gesagt, dass er bei seinem Kurs bleibt und nicht bereit ist, Marschflugkörper zu liefern. Das ist das, wo er zum einen sehr von seiner Fraktion ja unterstützt wird, von anderen aber auch sehr kritisiert wird. Wird das ein Thema sein, was letztendlich für die Wahl sehr entscheidend sein wird und wo man sich ganz klar abgrenzt von Friedrich Merz und aber auch von den Grünen?
Also das ist ja keine neue Positionierung des Bundeskanzlers und das war ja auch in der Koalition immer eine Diskussion zwischen den drei Koalitionspartnern. Insofern wird das natürlich auch neben den Themen, wie gehen wir um mit den Investitionen, die wir für die Ukraine brauchen, das war ja am Ende der Punkt, wo man sich nicht einigen konnte. Nimmt man das aus dem Kernhaushalt heraus, diese zusätzlichen Milliarden, oder macht man da eine extra Finanzierung, einen Überschreitungsbeschluss für? Wird das ein Thema sein, aber ich sehe noch weitere. Herr Hofreiter hat ja darauf hingewiesen, wir haben ein riesiges Problem, was unsere Infrastruktur anbelangt. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Volker Wissing jetzt diesen Schritt gegangen ist, weil er ist jetzt natürlich in der Situation, dass er sieht, wie viel zusätzliche Milliarden wir brauchen, um wieder eine konkurrenzfähige Deutsche Bahn zu haben, funktionierende Züge und anderes. Und demzufolge müssen wir uns, Herr Merz hatte das ja auch angedeutet, im nächsten Deutschen Bundestag mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir mit den Geldpotenzialen um in unserer Verfassung mit der Schuldenbremse, weil ohne eine Änderung in dem Bereich wird es weder für die dauerhafte Unterstützung der Ukraine, die Ausstattung der Bundeswehr, noch für die Sanierung unserer Infrastruktur reichen.
Trotzdem noch mal die Frage, der Kanzler hat gesagt, die Unterstützung für Ukraine darf nicht dazu führen, dass es zu Einschnitten bei Rente und Pflege kommt. Man darf nie vor die Wahl gestellt werden, in Sicherheit oder Sozialsystem investieren. Spielt ja da nicht zwei Gruppen eigentlich gegeneinander aus?
Naja, das ist ja das Gemeine an der Mathematik, dass man am Ende des Tages einen ausgeglichenen Haushalt haben muss und dass man jeden Euro nur einmal ausgeben kann. So. Und wenn der Finanzminister der FDP gesagt hat, wir halten uns ganz hart an die Schuldenbremse, dann müssen wir über einzelne Einsparungen in einzelnen Bereichen sprechen. Das haben wir in den letzten zwei Jahren gemacht. Und wir haben gesehen, ich sag mal Agrardiesel, wie heftig die Diskussion um 500 Millionen war, die man einsparen wollte. Und wenn man jetzt eine Ukraine-Unterstützung hat, die locker so groß ist wie manch Bundesetat eines Bundesministeriums, dann kann man das nicht dauerhaft aus dem Kernhaushalt rausschwitzen. Und wenn das Sondervermögen der Bundeswehr belegt ist und wir auch dieses Geld für die weitere Ausstattung der Bundeswehr aus dem Kernhaushalt nehmen sollten und die Schuldenregeln nicht ändern, dann fehlt das Geld irgendwo.
Wie viel Sorgen machen Sie sich, Herr Hofreiter, weil Sie sind dafür bekannt, dass Sie immer gesagt haben, wir müssen die Ukraine noch stärker unterstützen, dass dieses Thema ja in dem Wahlkampf so eine Rolle spielt, dass man das eine gegen das andere ausspielt?
Ich habe da große Sorge, vor allem, weil wir immer so diskutieren, als wenn wir einfach nur die Ukraine unterstützen würden und viel zu wenig uns bewusst darüber sind, dass die Unterstützung der Ukraine im Grunde auch unsere eigene Sicherheit garantiert, nämlich in dem Moment, wo die Ukraine diesen Krieg verliert, ist die Gefahr einfach groß, dass die russische Armee weitere Länder angreift. Und deshalb ist es einfach in unserem ureigensten Interesse, dass wir die Ukraine so unterstützen, dass sie in der Lage ist, sich gegen die Invasion zu wehren. Und da muss man sich halt schon darüber im Klaren sein, um die Ukraine dauerhaft zu unterstützen, brauchen die natürlich die militärische Ausrüstung. Und da ist das, wie der Kanzler agiert, einfach ein Problem. Aber man braucht
sehr viele Bürger unterstützen genau diesen Punkt.
Ja, aber das liegt halt auch daran, dass der Kanzler sozusagen immer wieder so tut, als wenn die stärkere Unterstützung der Ukraine unsere Sicherheit in Gefahr bringen würde. Und meiner Meinung, und da kann ich die Bürger verstehen, wenn der Regierungschef einem das erzählt, das hat ein riesen Eskalationspotenzial. Meiner Meinung nach ist es genau umgekehrt. Wenn wir in die Gefahr laufen, die Gefahr ist da, dass die Ukraine diesen Krieg verliert, dann ist das Eskalationspotenzial viel größer, weil wir es mit dem russischen Regime einfach mit einem imperialistischen, aggressiven Regime zu tun haben. Es ist ja nicht so, wie suggeriert wird, dass die Angst haben, wir greifen sie an. Das russische Regime hat null Angst, dass wir sie angreifen, sondern die haben den Angriff auf die Ukraine durchgeführt und ist nicht ihr erster. Und die werden planen, weitere Länder anzugreifen.
Das ist genau der Punkt, wo es dann Konflikte gibt. Was denken Sie, wie stark ist das wird das ein Wahlkampfthema werden? Wir haben es gesehen, in Ostdeutschland war es ein starkes Thema. Und Frau Klöckner, ist es dann der Punkt, wo Herr Merz ja jetzt gesagt hat, man muss über eine Reform der Schuldenbremse nachdenken? Ist das der Punkt, wo man dann wieder zusammenkommt?
Also erstens noch mal zu den Finanzen. Wir haben einen Bundeshaushalt, der war noch nie so groß. Also es werden Steuern eingenommen und Bürger sind solidarisch, geben von dem etwas ab, von dem sie etwas verdienen und auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Bundeshaushalt hat fast 480 Milliarden Euro. Und zu sagen, es wurde gespart, das entspricht nicht den Fakten, weil mit der Schuldenbremse werden in 2 Jahren noch 100 Milliarden Euro Schulden gemacht. Die Frage ist, wofür wird dieses Geld ausgegeben? 112% mehr Subventionen für Unternehmen und geht es der Wirtschaft besser? Nein. Die zentrale Frage wird sein, was die Verfügbarkeit auch von Geld anbelangt für Investitionen. Die zentrale Frage wird sein, wie geht es unserer Wirtschaft? Und unserer Wirtschaft geht es gerade richtig schlecht. Wir sind am grottig schlecht. Wir rutschen runter und ich erläutere das, warum das eine mit dem anderen was zu tun hat. Wir sind im Wettbewerb massiv abgefallen. Wir haben steigende offene Arbeitsstellen, die nicht besetzt sind, bei steigenden Anzahlen von Bürgergeldempfängern. Das sind Kosten, das sind Probleme. Es geht nicht um die Menschen, die nicht arbeiten können, sondern die können, aber nicht wollen. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn wir rübergehen, für was geben wir Geld aus oder nicht. Ich stimme Herrn Hofreiter zu, das ist das Thema Ukraine. Und bei mir im Wahlkreis werden zum Beispiel ukrainische Soldaten ausgebildet an der Artillerieschule, dass die Ukraine nicht nur einen Kampf für sich selber führt. Und Herr Putin wird sich nicht durch Gedicht oder sonst was abschrecken lassen. Und deshalb wird im Wahlkampf, ist letzter Punkt, verantwortlich sein, wie wir mit Ängsten von Bürgern, die sie potenziell haben oder eben nicht, eben auch umgehen. Und ich halte es für wirklich absolut unmoralisch, dass unterschieden wird, der eine ist der Friedenskanzler und der andere wird der Kriegskanzler sein. Weil das, finde ich, ist Demokraten nicht würdig, wenn wir darüber reden, ob wir Taurus zum Beispiel liefern oder nicht. Es ist doch erwiesen.
Aber Herr Merz ist ja ganz klar dafür.
Da ist doch einer nicht an der Kriegskanzler. Mhm. Sondern im Gegenteil, sondern es hat etwas damit Verteidigung zu tun. Wir haben doch gesehen, hätten wir die Ukraine am Anfang viel stärker unterstützt, hätten wir doch was anderes erreicht als jetzt.
Ich will auf 3 Punkte kurz eingehen. Erstens, diese Koalition ist nicht an der Unterstützung der Ukraine zerbrochen. Das ist eine vorgeschobene Behauptung. Der Finanzminister sollte ultimativ gezwungen werden, die Schuldenbremse auszusetzen, um 15 Milliarden mehr zu haben. Einfach im allgemeinen Haushalt, um Konflikte zuzudecken, damit es politisch alles etwas leichter fällt. Davon sollten 3 Milliarden an die Ukraine gehen. Wie heute im Bundestag bereits gesagt wurde, ich finde zutreffend, ist das Problem der Ukraine aber nicht, dass sie zu wenig Geld von uns bekommen, sondern sie müssten mehr Waffensysteme bekommen. Ja. Deshalb bin ich für die Lieferung des Taurus. Und warum das so wichtig ist, da stimme ich dem Kollegen Toni Hofreiter völlig zu. Weil wenn Putin diesen Krieg gewinnt und die Ukraine den Krieg verliert, dann geht das zu unser aller Lasten. Dann kommt er auf die Idee, sich als nächstes, fährt er hinweg über das Leben und die Freiheit der Ukrainer, kommt er als nächstes auf die Idee, also Putin, europäische Partnerländer anzugreifen und wer weiß, wozu sich dann Xi Jinping noch motiviert wird. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Unser Problem in Deutschland ist nicht die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse lässt übrigens auch Verschuldung zu. in schwierigen Zeiten wie aktuell. Machen wir rund 50 Milliarden allein im aktuellen Bundeshaushalt. Das Problem ist, dass durch zu wenig Lust auf Leistung, durch zu hohe Steuern und Abgaben, durch zu viel Bürokratismus, durch zu schlechte Rahmenbedingungen, Wettbewerbsfähigkeit, wir wirtschaftlich, weil wir uns über eine Dekade als Land, muss man sagen, nicht um die Wettbewerbsfähigkeit gekümmert haben, zurückgefallen sind. Eine dritte Bemerkung will und muss ich machen, weil an der Stelle, ich finde, dass eine Frage der politischen Kultur ist, dass wir da redlich miteinander sind. Ich lasse mir nicht sagen, dass die FDP, und das hat der Bundeskanzler mehrfach getan, und das ist schlicht die Unwahrheit, dass die FDP irgendwie vorgeschlagen hätte, die Renten zu kürzen. Das ist schlicht die Unwahrheit. Wo die Diskussion bei der Rentenpolitik drum... Und die Diskussion geht ganz konkret um Folgendes. Die SPD, und das legitim, ich will es einmal sagen, hat einen Vorschlag gemacht, wo Stabilisierung des Rentenniveaus heißt, dass die Beiträge für die arbeitende Mitte und die Jüngeren immer weiter steigen. Und wir haben einen Vorschlag gemacht, der sogar dazu führt, dass das Rentenniveau für die Bürgerinnen und Bürger steigt, wenn man es nämlich macht wie in Schweden mit einer echten Aktienrente. Das ist der Streit, das lasse ich mir nicht unterstellen, weil das ist eine Frage auch der Redlichkeit, wie wir in der politischen Debatte miteinander umgehen.
Okay, da kommen Sie ja eh auch nicht mehr zusammen. Ich habe eh das Gefühl, dass gerade FDP und SPD nun gar nicht mehr gut zusammenkommen in ganz vielen Punkten. Aber wenn wir dann auf die Zeit mal auf den Tag nach der Wahl schauen, Frau Geiwitz, also auf was stellen Sie sich eigentlich ein? Der Kanzler wirkt ja sehr siegessicher, so nach dem Motto, ich schaffe das nochmal. Jetzt hat aber Ihr Fraktionschef gesagt, dass es durchaus ein Grummeln gibt in der Partei. Also wie sicher ist das eigentlich, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat wird?
Also es gibt keinen relevanten SPD-Politiker, der in der letzten Zeit eine andere Diskussion geführt hat. Das ist der Kanzler, es wird unser Kanzlerkandidat sein. Und ansonsten leben wir in politisch äußerst volatilen Zeiten. Die letzte Woche war dafür ein Beispiel. Das heißt, Umfrageergebnisse, die wir jetzt haben, die können sich ganz, ganz anders gestalten. Ich meine, Herr Vogel von der FDP kann sich sicherlich auch mehr vorstellen als 4-5%. Sie sprechen von einer Verdopplung, damit es dann für Schwarz-Gelb reicht. Da müsste dann zu den 32 ja auch noch was rauf. Ich glaube, die Grünen wollen auch nicht bei 10-11% einlaufen und wir wollen auch nicht bei 15-16% einlaufen. Deswegen sind alle Parteien jetzt am Start, um im Wahlkampf dafür zu kämpfen, dass sie mehr Zuspruch bekommen.
Aber warum nominiert dann die SPD nicht den beliebtesten Politiker? Weil das wäre doch eine Möglichkeit, um mehr Zuspruch zu bekommen, nämlich Boris Pistorius.
Ach, wissen Sie, ich bin schon sehr, sehr lange in der SPD. Die Idee mit dem beliebtesten Politiker, die war bei Peer Steinbrück vorhanden. Die war auch bei Frank-Walter Steinmeier eine gute. Und ich kann mich auch noch an den Wahlkampf von Martin Schulz erinnern. Deswegen finde ich das sehr freundlich, dass jetzt insbesondere viele Journalisten und Menschen außerhalb der SPD kostenlose Beratung machen, wie wir unser Personal sortieren sollten. Aber wir kriegen das schon gut alleine hin.
Wir kriegen das alleine. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass der Kanzler, dass Olaf Scholz, die Unterstützung der Partei hat bis zum 23. Februar.
Ja.
Sie haben sich ja mit ihm 2019 um den Vorsitz beworben damals. Dann sind Sie unterlegen, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Was sagen Sie denn? Was ist denn die große, oder wo, warum denken Sie, dass Scholz, der jetzt so schlechte Umfragewerte hat, dass der unbeliebteste Kanzler ist, worauf setzen Sie, dass der das noch aufholt?
Also ganz klar, das hat auch der letzte Wahlkampf gezeigt, ist in einer Demokratie der Wahlkampf dazu da, die Position, aber auch die Personen noch mal zu schärfen, in den Blickpunkt zu stellen. Und demzufolge werden wir, und das hat ja auch Friedrich Merz heute, glaube ich, gesagt, die Umfragen und das Wahlergebnis, die werden sich deutlich unterscheiden. Und da gehen wir natürlich ins Rennen, damit unsere Umfragen deutlich schlechter sind als am Ende das Wahlergebnis. Und das hatten wir beim letzten Mal ja auch so.
Friedrich Merz hat auch schlechte Umfragewerte, gerade auch bei den Frauen. Wie wollen Sie das denn bis zu den Neuwahlen noch ändern?
Da muss ich Ihnen jetzt widersprechen, dass er schlechte Umfragewerte hat. Die sind permanent nach oben gegangen, seine persönlichen. Permanent nach oben gegangen, seine persönlichen. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Scholz der Womanizer so sehr ist. Und ich meine, auf der anderen Seite...
Er hat es jetzt auch nicht, oder?
Nee, muss man auch nicht sein. Deshalb, Sie haben ja die Frage gestellt, er ist bei den Frauen nicht, kommt da nicht gut an. Also das kann man so pauschal ja überhaupt nicht sagen. Sonst, ich meine, das sind ja nicht nur Männer, die uns diese hohen Umfragen bescheren. Zweitens ist mir auch klar, dass Umfragen keine Wahlergebnisse sind. Aber ich frage mich manchmal, welches Erwartungsmanagement wir auch ans politische Personal stellen. Also muss jemand bei allen Zielgruppen sympathisch ankommen? Oder soll er nicht einfach nur das Land gut regieren und die, die ich sympathisch finde, mit denen fahre ich in Urlaub und feiere meine Fäten? Also wir müssen auch mal schauen, was wir auch erwarten von Politikern. Und das ist auch ein Narrativ. Er kommt nicht gut bei Frauen an. Ich meine, Herr Habeck kam super bei Frauen an, aber hat total die Wirtschaftspolitik vergeigt. Am Ende bringt das dem Land natürlich auch nichts. Geil. Und insofern sage ich, Politiker, deren Aufgabe ist es nicht, cooler zu sein, wie Herr Scholz meinte, er sei cooler als Herr Merz. Das ist auch keine Kategorie für einen Kanzler. Mir ist es egal, ob einer cool ist oder nicht. Er soll richtige Entscheidungen treffen, damit Bürger gut leben können und Wirtschaft auch floriert in unserem Land.
Und der Bundeswirtschaftsminister, Herr Hofreiter, hat es nicht geschafft, die Wirtschaft aus der Krise zu führen. Warum oder setzen Sie jetzt auf ihn als Kanzlerkandidaten? Er möchte Kanzlerkandidat werden. Auf dem Parteitag wird darüber entschieden. Warum setzen Sie auf jemanden, der als Wirtschaftsminister es nicht geschafft hat, diese Wirtschaftskrise besser zu handeln?
Ich glaube, man muss sich erstmal darüber im Klaren sein, vor welch riesigen Herausforderungen dieses Land stand und steht. Am 24. Februar war die drittgrößte Industrienation der Welt circa zu 50% abhängig von russischen fossilen Energien. Dass diese Gesellschaft, diese Regierung, wo auch die FDP beteiligt war, geschafft hat, das de facto in einem halben Jahr ohne Blackouts, ohne Zwangsabschaltung hinzukriegen, war eine sensationelle Leistung von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und ich glaube, wir sollten da als demokratische Gesellschaft auch stärker stolzer drauf sind, was wir können. Daran mangelt es nämlich auch. Und ich glaube, dann als nächstes muss man sich klar sein, dass das Wirtschaftsmodell, das insbesondere die letzten 16 Jahre gefahren worden ist, einfach kaputt gegangen. Nicht dieses Wirtschaftsmodell war ein völlig unverantwortliches. Man hat billige Energie in der einen Diktatur gekauft, hat wirklich tolle Produkte hier hergestellt, zum Beispiel wunderbare Autos, hat sie in die andere Diktatur verkauft und hat sich gleichzeitig noch die Sicherheit von den USA bezahlen lassen. Und alle drei Dinge sind kaputt gegangen. Und deswegen ist es eigentlich fast ein Wunder, dass dieses Land nicht noch viel tiefer in der Krise ist. Nicht? Dieses Land muss sich komplett neu erfinden. Und das ist, glaube ich, die spannende Aufgabe, vor der wir stehen. Wir müssen endlich erwachsen werden, was unsere Sicherheit angeht. Wir müssen sozusagen neue Energie...
Ich glaube, in der Analyse stimmen alle zu. Die Frage ist halt einfach nur, wie man das...
In der Analyse stimme ich nicht ganz.
Aber dass wir China als Markt hatten,
oder billige Energie aus China, bekommen wir für die Wirtschaft... Sozusagen. Ohne China wird die Wirtschaftswende, die Grünen vorhaben, überhaupt nicht funktionieren.
Also vielleicht ganz kurz sozusagen.
Machen wir hier ein China-Bashing gerade.
Wir müssen China ist auch ein Riesenproblem für uns.
Ja, natürlich, wir müssen uns... Das ist die sogenannte De-Risking, nicht Decoupling, aber in der realistischerweise wird es ohne China doch überhaupt nicht gehen. Also ich meine, in Schwarzwald, wollen Sie, dass wir sofort aus China rausgehen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wenn wir schauen, wie viel von Medikamentenrohstoffen wir bekommen, wir müssen uns diversifizieren, keinerlei Frage. Aber ich meine, Ihr Wirtschaftsminister
mal, ist
ja auch
genau nach Katar gegangen, Debatte,
hat sich verbeugt, um dort Energie zu bekommen.
Das ist doch genau die Debatte, die nicht funktioniert. Nämlich Sie tun jetzt so, als wenn ich gesagt hätte, wir sollen sofort komplett aus China raus. Ich habe gesagt, wir müssen unser Wirtschaftsmodell, unser Geschäftsmodell als Land ziemlich weitgehend neu erfinden, weil das Alte kaputt gegangen ist.
Aber nicht wir Politik. Ich meine, jetzt
doch,
das ist doch genau
wir
das
müssen
Problem,
doch auch Rahmenbedingungen für all das setzen.
Betreibt
Nein,
in
wir
Betriebe
müssen doch
hinein.
Auch Rahmenbedingungen für das setzen. Und zu erwarten, dass nachdem das 16 Jahre in die falsche Richtung gelaufen ist und
nein,
die ganzen Grundvoraussetzungen zerbrochen sind, das innerhalb von 3 Jahren alle Probleme gelöst zu kriegen, also das finde ich ist eine seltsame Erwartung.
Also wenn wir darüber
also
ganz
wirklich
kurz
eine seltsame
noch mal
Erwartung. Schauen Sie sich doch mal die erneuerbaren Energien an.
Also man kann doch nicht vorwerfen und sagen, es ist 16 Jahre lang, habt ihr Unternehmerinnen und Unternehmer absolut falsch gehandelt. Es ging alles in die falsche Richtung. Das ist falsch. Wir haben 10 Jahre lang Wirtschaftswachstum gehabt, wovon auch hier ein hoher Anteil.
Es waren doch nicht die Unternehmerinnen und Unternehmer, die entschieden haben, dass
Anteil
wir so abhängig
an,
sind von
an
Russland.
Und sozialem Staat auch finanziert worden ist. Und also vielleicht der Punkt noch,
das, das unterscheidet. Immer versuchen, und das Wort im Mund umzudrehen.
Und das unterscheidet uns.
Das ist keine ernsthafte Debatte.
Und das unterscheidet uns. Und das ist ja auch legitim, dass wir diese unterschiedlichen Ansätze haben. Die Grünen sind der Meinung, man braucht die Transformation, damit es Wachstum gibt. Und wir sind der Meinung, wir brauchen Wachstum, Wirtschaftswachstum, damit die Transformation gelingt und wir sie finanzieren können. Und das sind zwei unterschiedliche Ansätze.
Okay, zwei unterschiedliche Ansätze. Das heißt, es wird mit Schwarz-Grün, es ist auch nicht ganz einfach. Ich überlege halt eben immer nur, was passiert an diesem 24. Februar. Frau Geiwitz, worauf stellen Sie sich eigentlich ein? Wer wäre eigentlich dann Ihr Wunschpartner?
ist, glaube ich, der 23.
23. Februar ist der Wahltag, ja. Und was passiert ja. dann am Tag danach? Das meinte ich am 24.
Am 24. Okay. passiert noch gar nicht so viel. Okay. Da treffen sich erstmal die Parteien in den Gremien und diskutieren aber, das
Herr
Ergebnis.
Hofreiter,
in Gremien,
ich glaube, ja, aber wurde jetzt Frage. Ich höre Ihnen immer sehr, sehr gerne zu, weil Sie so empathisch Ihre Position markieren. Aber die Frage war ja an mich gerichtet. Ich glaube, bis auf Herrn Söder sind sich alle ja darüber im Klaren, dass man am Tag nach der Wahl unter demokratischen Parteien miteinander sprechen muss. Das wird auch passieren. Und hier in der Runde kennen sich alle ja schon, was die Parteien anbelangt, sehr gut und sehr lange. Wir können uns als Sozialdemokratie noch erinnern, wie das war, mit Frau Klöckner zu regieren. Frau Klöckner kann sich auch noch daran erinnern, wie das mit uns war. Die CDU hat auch noch frische Erinnerungen an die Koalition mit der FDP. Ich sage nur Dirk Niebel und der Teppich, Wildsau und Gurkentruppe. Und was noch nicht ausprobiert wurde, war Schwarz-Grün.
Auf Bundesebene.
Insofern gehe ich mal davon aus, dass wir eine sehr, sehr schwierige Regierungsbildung haben. Nicht wegen den beteiligten Parteien, sondern wegen der Größe der Probleme. Davon hat Herr Hofreiter einiges skizziert. Wir haben einen riesen Modernisierungsstau. Die Digitalisierung bei uns in der Verwaltung ist so, wie sie ist. Da müssen wir ansetzen. Die Bundeswehr muss weitere Milliarden bekommen, um wieder überhaupt verteidigungsfähig zu sein. Die Brücken und die Bahnen sind so, wie sie sind. Da werden wir jahrelang investieren müssen. Auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus brauchen wir mindestens 10 Jahre ein Investitionsprogramm. Und diesen harten ökonomischen Realitäten wird sich jede Regierung stellen müssen.
Aber jetzt, die Ampel hat es ja nicht geschafft miteinander. Und das heißt ja, wir müssen ja dann, da müssen ja Kompromisse gemacht werden. Und dann hängt man auf einmal wieder an dem Thema Schuldenbremse. Ist das dann der Punkt, wo es dann wieder nicht funktioniert?
Nein, weil die Schuldenbremse nicht im Kern des Problems steht. Ich glaube, wir müssen schon als Gesellschaft, und ich glaube, wir sind als Gesellschaft in der Lage, konkret zu diskutieren und nicht nur schwarz oder weiß zu kennen. Ich will zum Beispiel zustimmen, dass ich glaube, diese jetzt zu Ende gegangene Koalition das unmittelbare Krisenmanagement nach Putins Überfall auf die Ukraine sehr gut hinbekommen hat. Die Bundeswehr schnell ertüchtigt, Deutschland in Rekordzeit von einer katastrophalen Abhängigkeit vom russischen Gas befreit. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass danach im vorletzten Jahr, zum Beispiel mit der Planungsbeschleunigung von Straßen, Schienen, Infrastruktur, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz Dinge gelungen sind, die lange liegen geblieben sind. Dann wurden die Probleme aber so drängend, die lange aufgebaut sind, wo die wirtschaftspolitischen Grundüberzeugungen dieser drei Partner, also FDP auf der einen Seite, SPD und Grüne auf der anderen Seite, einfach zu weit auseinander geklafft sind und das Nötige fürs Land und das Mögliche in der Koalition eben immer weiter auseinander klafft. Und am Ende muss Politik die Probleme lösen. Ich glaube auch übrigens, dass das die Ränder schwach macht. Ich glaube, dass wenn die politische Mitte nicht der Raum für Lösungen ist, die ausreichend groß sind für die Aufgabe, dann werden die Ränder stark. So, und jetzt ein Satz zur Erklärung. Was sind denn die Probleme? Das kann man ja ganz einfach erkennen. Warum ist denn Deutschland, man muss sagen, seit gut einer Dekade immer weiter zurückgefallen bei der Wettbewerbsfähigkeit? Und das kommt jetzt in der Realität der Menschen an. Mit den ganzen Nachrichten von den
Betriebsverlagerungen.
Ja, es wird nicht einfacher, es wird sogar umso drängender. Weil für unsere Verteidigung mehr Verantwortung zu übernehmen, das werden wir uns auch nur aus wirtschaftlicher Stärke leisten können. Und was sind die Probleme? Ich will es einmal kurz sagen. Wir waren früher wettbewerbsfähig bei Unternehmenssteuern. Jetzt sind wir im Vergleich der großen Industrienationen ganz hinten, sind die Belastungen hier besonders hoch. Sie sind bei Steuern und Abgaben für die Bürgerinnen und Bürger schon zu hoch. Jetzt kommen noch hohe Energiepreise drauf. Der Bürokratismus ist zu einem immer weiter größeren Problem geworden und die Fachkräftefrage kommt erst noch auf uns zu. Ich glaube aber nicht, und das ist der Unterschied zu Toni Hofreiter, ich glaube nicht, dass dieses Land sich neu erfinden muss. Ich glaube nicht, dass wir übergehen müssen zu einer Wirtschaftspolitik, die sagt, die Politiker verstehen, wo die Zukunft liegt und da schmeißen wir das Geld hin und wir entscheiden das, sondern ich glaube, wir müssen uns rückbesinnen auf die Stärken der sozialen Marktwirtschaft. Dieses Land kann wirtschaftliche Turnarounds, wir werden es auch schaffen, wenn wir die Steine, die ich eben genannt habe, den Menschen aus dem Weg räumen.
Woher nehmen Sie denn die Hoffnung oder wie sieht es auf dieser Seite aus, dass man kompromissfähiger ist? Also es wird ja durch die Wahl in Amerika nicht einfach mit Trump als Präsidenten. Also wo sehen Sie da den Ansatz, Herr Hofreiter, dass Sie zuversichtlich sind, dass es in der neuen Regierung besser klappt als mit der Ampel? Welche Rolle sie auch immer haben werden.
Das ist eine, glaube ich, ganz offene Frage. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Union anschaue und Geld ist halt eine zentrale Frage, weil wir müssen einfach massiv investieren. Natürlich muss auch die private Wirtschaft massiv investieren. Und zum Beispiel bei einigen Bürokratieabbausachen gehen wir ja 100% mit. Da haben wir ja sogar einiges gemacht in dieser Bundesregierung.
Mit der Union ja in einigen Bundesländern ja ganz erfolgreich.
Und ich glaube, man muss sich halt darüber im Klaren sein, wir sind halt nicht in normalem Fahrwasser. Wir sind in einer absoluten Ausnahmesituation. Wir haben Krieg. Wir haben die Klimakrise, wir haben Technologiebrüche.
Aber wenn wir in einer Ausnahmesituation sind, dann muss doch auch das Handeln vielleicht der Ausnahmesituation eher entsprechen.
Genau, und deswegen bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass die Union nach der Wahl sich vollkommen darüber im Klaren ist, auch gedrängt von den vielen Ministerpräsidenten, die sie haben und die deshalb stark in der Realität verwurzelt sind, dass wir für eine bestimmte Zeit massiv investieren müssen. Ich habe ja sogar Sympathie für die Position der FDP in der Hinsicht, dass man den Staat nicht überschulden darf. Habe ich totale Sympathie dafür. Aber wenn du halt sozusagen in so einer Bruchsituation bist, dann musst du halt mal 5 bis 10 Jahre richtig klotzen, um danach sozusagen hoffentlich wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser zu geraten.
An einer Stelle würde ich zustimmen. Ich bin auch der festen Überzeugung, wenn wir nach der nächsten Wahl die Union alleine lassen, dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Schuldenbremse hält. Da muss man schon die FDP verstanden haben.
Aber das sind ja alles Bewerbungsgespräche hier. aber nichtsdestotrotz.
Glauben Sie übrigens, das wäre eine Möglichkeit, obwohl Herr Söder ja sagt, dass er auf keinen Fall mit den die Grünen, auf keinen
also
Fall
so
mit
wie
der
die
Union
Grünen jetzt agiert sind. Haben in der Koalition, das absolute Negativbeispiel in der Migrationsfrage, verhindert, was sichere Herkunftsländer angeht, in der Frage Grenzkontrolle und Grenzzurückweisung. Was gab es da Diskussionen? Und das Thema innere Sicherheit und Migration ist ein Top-Thema. Dann das Thema wirtschaftliche ich meine, Herr Habeck hat viel Geld in die Hand genommen.
Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Also sagen Sie, es macht eine Koalition mit den Grünen, würde keinen Sinn machen?
Nein, ich sage Ihnen, erstens ist eines sehr klar, wenn die Grünen ihre Positionierung bei der Wirtschaftspolitik so beibehalten, können wir nicht koalieren. Und deshalb wird eine Koalition davon abhängen, ob man die richtigen Entscheidungen, ob man bereit ist, sie mitzugehen. Diese Themen, die die Leute bei uns beschäftigen, das hat was damit zu tun, ob wir die Wirtschaft ins Laufen kriegen, ob wir wieder eine Balance in einem Sozialstaat haben und auch eine Fairness, das heißt Fairness, dass Arbeit sich auch lohnt und Bürgergeld reizt Arbeit nicht an. Und das wird sich dann nachher zeigen, was der Wähler will zum einen und zum anderen auch, was man miteinander auch durchsetzen kann. Und insofern wird es dann nicht irgendwelche Kompromisse geben, die am Ende uns wieder zurückwerfen als Land.
Okay, Frau Geibitz, was denken Sie denn, wenn man jetzt auf die Umfragen schaut, wäre eine Koalition von SPD und Union, also eine Neuauflage der GroKo, auch eine Möglichkeit, eventuell wieder Regierungsverantwortung auch für die SPD zu bekommen? Wäre das was, wo Sie sagen, und das hilft Deutschland aus der Krise? Weil da müssten Sie ja sehr starke Kompromisse machen.
Also jede Partei wird in diesem Wahlkampf für sich kämpfen. Und auf der anderen Seite ist ganz klar, diese Regierung hatte es nicht einfach und die nächste Regierung wird es auch sehr, sehr schwer haben, weil die Probleme sind ja nicht weg. Und das, was heute ja neben den sehr kräftigen Angriffen der Wahlkämpfer aufeinander auch das Resümee für mich war, dass alle Parteien, die im demokratischen Bogen gesagt haben, wir müssen die Kompromissfähigkeit unter Demokraten erhalten, etwas, was in den USA verloren gegangen ist. Und das ist bei uns noch so, dass Parteien es zumindest miteinander versuchen. Und das wird sicherlich ein sehr, sehr schweres Ringen um die Regierungsbildung und um die Frage, wie finanzieren wir die notwendigen Transformationen, weil ein Knackpunkt dieser Ampelkoalition war ja das Urteil zum KTF. Und da kann ich mich noch an die Kommentierung von Wolfgang Schäuble erinnern, dass die Union eines Tages sich nicht sehr über dieses Urteil freuen wird, weil wir natürlich da einen Weg gefunden hatten, die notwendige Transformation jenseits des Kernhaushaltes zu finanzieren. Wie man alles machen will, genau, wie man die Ukraine dauerhaft unterstützt, unser Land modernisiert und den Sozialstaat finanziert, ohne dass man die jetzige Schuldenkonstruktion ändert, das ist mir wirklich ein großes Rätsel. Das wird, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen sein, dass man sich da ehrlich macht als Basis für eine solide nächste Bundesregierung.
Im Moment in den Umfragen ist die AfD stärker als die Grünen, stärker als die SPD und stärker als die FDP. Welche Möglichkeit sehen Sie, die Bürger von der AfD zu einer Ihrer Parteien oder zur Union zurückzubringen?
Durch Klarheit. dass die Bürger wirklich wissen, was eine Partei will. Deshalb stimmt das auch, was Frau Geiwitz sagt. Man macht ein Angebot als Partei und nicht als potenzieller Koalitionspartner. Zweiter Punkt ist, dass man die Themen anspricht, die die Bürger wirklich bewegen. Und nicht, dass man sagt, nur weil man ein Thema zum Thema macht, sei es Migration, sei es innere Sicherheit, sei es das Thema Verteidigung, dass man dann den Falschen in die Hände spielt. Nein, die Bürger wollen, finde ich, in der Mitte der Gesellschaft Antworten auf ihre Alltagsthemen auch finden.
Wir müssen aber dann auch verstehen, dass man Kompromisse macht und dass auch wenn die Partei jetzt
ihr Profil... Ja, aber unterschätzen wir unsere Bürger nicht.
Okay,
die verstehen gut. Das. Also,
das war ja ein so. Erster Aufschlag mal miteinander, um über diesen Wahlkampf zu sprechen. Ich hoffe, dass noch weitere Folgen. Vielen Dank Ihnen, Frau Geiwitz, Herr Hofreiter, Herr Vogel und Frau Klöckner. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Jetzt geht es natürlich weiter bei Phoenix der Tag. Da sehen Sie natürlich noch mal Ausschnitte aus dem Bundestag und die Phoenix-Runde ist auch morgen wieder für Sie da. Dann schauen wir in die USA, fragen Trumps neue Mannschaft, wohin steuert er die USA? Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.